Willkommen zum TV-Podcast, diese Woche aus Berlin, was Sie hier wahrscheinlich im Hintergrund hören. Wir sitzen am Potsdamer Platz im Headquarter von New Store. Gründer Stefan Schambach ist ein Pionier des E-Commerce. 1995 entwickelte er mit seiner Firma Intershop eine der ersten Standardsoftware für Online-Shops. 2000 brachte Stefan Schambach Intershop an die Börse und verließ das Unternehmen 3 Jahre später. Nur um mit Demandware das nächste Unternehmen zu gründen und Shopware auf das nächste Level bzw. in die Cloud zu heben. Und das war Salesforce 2016, 2,8 Milliarden Dollar wert. Nach dem Verkauf von Demandware an Salesforce setzte sich Stefan Schambach nicht etwa zur Ruhe, sondern, Sie ahnen es, gründete ein neues Unternehmen namens New Store, das Omnichannel-Lösungen für den Handel anbietet. Und genau darüber möchte ich jetzt mit Stefan Schambach sprechen, über das Omnichannel-Business, die Herausforderungen und mögliche Lösungen. Mein Name ist Judith Kessler und mir gegenüber sitzt auch schon Stefan Schambach. Herr Schambach, schön, dass Sie sich die Zeit heute nehmen für den TV-Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir sitzen hier im Headquarter von New Store in Berlin, einem der Headquarter. Ein weiteres ist in Boston. Sie pendeln zwischen Boston und Berlin, reisen durch Europa, besuchen verschiedene Kunden, kennen den US-Markt. Die USA sind ja bekanntlich, was Digitalisierung betrifft, den Deutschen deutlich voraus. Wie bewerten Sie im Vergleich zum US-Markt die Omnichannel-Fähigkeiten des deutschen Modehandels?
Sie sind etwas hinterher, würde ich sagen, gegenüber dem, was man in den USA jetzt schon hat. Woran liegt das? Die USA ist ein großer, relativ homogener Markt mit wenigen Beschränkungen zwischen den Bundesstaaten. Es wird die gleiche Sprache gesprochen. Es gibt wenig Regulierung, was Datenschutz, Fiskalisierung und so weiter angeht. Das heißt, es eignet sich viel mehr zum Experimentieren und zum Ausprobieren neuer Technologien ist die USA nach wie vor, speziell was den Handel oder vertikal integrierte Marken angeht, ein sehr guter Platz. Deshalb ist man da, würde ich sagen, so um die 2 Jahre voraus.
Und hat Corona, die Pandemie, den deutschen Modehandel da nochmal einen Schub gegeben, den viel zitierten? Oder sagen Sie, das war jetzt nicht hinreichend?
Also es gibt sicherlich Effekte, aber in den USA war es sofort spürbar. Dort haben alle unsere Kunden, die zu dem Zeitpunkt zwar New Store schon eingesetzt haben, aber noch nicht flächendeckend aus den Läden heraus versandt haben, sofort begonnen, überall Store-Fulfillment einzusetzen, um den Warenbestand in den Filialen einfach besser nutzen zu können und sofort verschicken zu können. Ne? Das war für uns ein Segen, denn plötzlich hatten wir 30 große Marken, die das praktisch so eingesetzt haben, dass wir sehr viele Daten gewonnen haben. Ne? Wir wussten danach zum Beispiel viel besser über die Profitabilität von Chip vom Store Bescheid. Ja, das war vorher aufgrund der begrenzten Datenmenge gar nicht so genau wussten. Ja. Und das hat uns dann geholfen, ganz anders über dieses Thema nachzudenken und die Software entsprechend so zu gestalten, dass viele unserer Kunden heutzutage das als effiziente Fulfillment Center sehen. Ja. Also Filialen sind für viele unserer Kunden sehr effiziente Fulfillment Center, insbesondere in solchen Flächenländern wie in den USA, wo es durchaus sein kann, dass der Versand aus dem zentralen Warenlager teurer ist und länger dauert, als wenn man es aus einer Filiale in der Nähe bekommt. Und das hat auch zu Veränderungen bei den, sagen wir mal, bei der Allokation der Ware, die vorher eben vielleicht eher im, also zum Beispiel, wenn es um sehr, sehr begehrte Produkte geht, von denen nur eine gewisse limitierte Menge zur Verfügung steht. Da gab es vorher immer Debatten in den Marken, wo geht das hin? Wie viel schicken wir an welche Stores und wie viel heben wir für die Website auf? Ja? Das wird heute so nicht mehr gemacht. Die gehen gleich in die Stores, die gehen gleich in die Filialen, weil man sie auch effizient von dort verschicken kann und dann auf keinen Fall irgendwas etwas übrig bleibt. Ja? Also es ist viel effizienter und in kürzerer Zeit abverkaufbar und hat noch den Nebeneffekt, dass man Traffic in die Filialen bekommt. Das ist nur ein Beispiel dafür, für die Veränderung des Verhaltens, was das angeht, und die viel bessere Profitabilität, wenn man auf den kompletten Warenbestand eines Unternehmens zugreifen kann, egal wo der ist.
Wobei viele ja auch sagen, es dauert länger. Sie sind langsamer, wenn sie von der Fläche picken, als mit einem Zentrallager operieren. Aber da sagen Sie dem es nicht so.
Das kommt auch an, wie man es organisiert. Ja? In unserem Modell haben alle Verkäufer einen eigenen Computer. Und der eigene Computer ist ein Smartphone. Das Smartphone haben sie immer bei sich. Das heißt, wir können auch Push-Notifications an ausgewählte Mitarbeiter schicken, von denen wir denken, dass sie momentan Zeit haben. Ja? Da das Smartphone auch die Kasse ist, sehen wir ganz genau, ob die gerade einen Kunden bedienen oder nicht. Ja? Wir finden also in der Filiale diejenigen Mitarbeiter, die gerade scheinbar keinen Kunden bedienen, und bitten die, sich praktisch zeitnah um Pick, Pack and Ship Vorbereitung zu kümmern. Der Prozess ist hochautomatisiert, also im Grunde genommen muss nur das Produkt gefunden und gescannt werden. Die Kommunikation mit dem Versanddienstleister, das ist alles automatisiert. Die Qualitätskontrolle ist automatisiert. Wird so ein Vorgang zum Beispiel abgebrochen oder nicht zu Ende ausgeführt, dann wird es an den nächsten Mitarbeiter übergeben oder an eine andere Filiale oder an das Zentrallager, wenn es nicht anders geht. Ja. Und damit ist so ein Modell tatsächlich auch umsetzbar, auch in entsprechender, ich sage jetzt mal, Frequenz. Das können wir at scale machen, weil die individuellen Aufwände, das zu organisieren, viel geringer sind, als wenn das, sage ich jetzt mal, manuell nachkontrolliert werden muss in der Filiale. Ja. Also das Gegenmodell wäre dazu, irgendwo in der Filiale hinten steht ein PC und dort guckt einmal am Tag jemand drauf, ob es was gibt, was man verschicken muss. Ja. Das dauert eben länger.
Und Sie sagten in den USA, die USA sind uns circa 2 Jahre voraus. Wer ist denn, was Omnichannel Service im Fashion Retail betrifft, eine Benchmark? Wen sollte man sich anschauen als deutscher Modehändler?
Nicht überraschend sind die Benchmarks die sehr schnell wachsenden, sagen wir mal, visionären Marken. Nicht unbedingt die ganz großen Alteingesessenen. Ja? Mhm. Da fällt mir in den USA zum Beispiel ein Wind, ja, relativ, zumindest im englischsprachigen Bereich, nicht nur in den USA, sondern auch in Kanada und in UK bekannte Modemarke, die also das gesamte Geschäft transformieren konnte. Vince ist eine Public Company, da kann man sich auch darüber informieren, welche finanziellen Effekte die Einführung von Omnichannel hatte.
Verraten Sie es uns.
Die Umsätze in den Filialen gehen um 15-20% hoch.
Was machen die richtig? Also Sie haben es gerade so ein bisschen angesprochen. Was würde ich jetzt sagen, so basic Omnichannel Player ist, aber die werden wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich nicht alles sein, dass sie
ja, aber ich sag mal so, also man kann das als Kunde sehen. Es ist nicht, das ist nicht so schwer zu verstehen. Wenn man in einen Vince-Store geht, ja, zum Beispiel in New York, zunächst mal sieht man da keine Kasse. Ja? Jeden Verkäufer, den ich anspreche, kann mir sofort an der Stelle, wo ich den Verkäufer treffe, mit allem helfen. Ja? Mhm. Ich kann was kaufen, ich kann etwas zurückgeben, ich kann was tauschen, der muss nirgendwo hingehen. Wenn ich etwas kaufe, kann ich dort entweder mit einer Kreditkarte oder mit meinem Telefon bezahlen. Und zwar ohne, dass der ein Payment Terminal holen muss, denn wir können das direkt auf dem iPhone. Ja, wir brauchen keine Payment Terminals. Somit ist schon mal gegeben, dass wenn der Store, sagen wir mal, busy ist, weil es sagen wir mal, bald irgendeine Geschenkesaison ansteht, ja, können viel mehr Kunden parallel in sehr hoher Qualität bedient werden. Ja. Ja. Das merkt man als Endkunde sofort. Ja. Hier kümmert sich sofort jemand um mich und jeder kann alles für mich tun. Ja. Inklusive das Verkaufen von Größen oder Farben oder anderer überhaupt Ware, die nicht im Laden vorhanden ist und die bekommt ja problemlos geschickt. Ja.
Und Sie haben jetzt ja schon einige Unternehmen bei der Omnichannel-Reise begleitet und aufgegleist. Wo sehen Sie denn die größte Herausforderung oder die größten Fallstrecke bei der Verschmelzung der Kanäle stationär und online?
Die größten Fallstricke sind eigentlich in der Organisation bedingt, ja. Also Modeunternehmen müssen zu einem gewissen Teil Digitalunternehmen werden und viel mehr mit Daten und neuen Technologien experimentieren, als das heute der Fall ist. Die jüngeren, visionären, oft Eigentümer oder Gründergeführten, ja, sind da schneller oft, ja. Während so eher traditionelle Marken eine komplizierte interne Organisation haben, wo der IT-Bereich vielleicht sogar zum Finanzbereich berichtet, da wird das nichts. Ja. Also da kann sich keiner auf eine so eine bahnbrechende, sagen wir mal, Veränderung einigen, ja, weil das alles viel zu kompliziert ist. Ja. Also Omnichannel ist Chefsache, und wenn es nicht Chefsache ist, weil der Chef sich nicht dafür interessiert oder sagt, das müssen die Techniker machen und es geht mich nichts an, dann wird es nichts werden. Das ist tatsächlich die größte Hürde.
Und was sind so Nadelöhre, also so Bestandstransparenz schaffen oder sind es die Kundendaten sammeln? Was sind so die Schwierigkeiten?
Also bei der Einführung an sich, wenn es eine integrierte Plattform ist, gibt es in dem Sinne keine unüberwindbaren Schwierigkeiten. Also es dauert natürlich 4 bis 6 Monate, bis das alles läuft und sozusagen eingeschaltet werden kann. Die Arbeit, die in der Zeit stattfindet, ist Digital Transformation. Da muss auch eine Menge kommuniziert werden. Einbindung in die bestehenden Prozesse, Anbindung ans ERP und so weiter und so fort. Aber es ist viel leichter, das so zu machen, als die Komponenten einzeln zu ersetzen. Ja. Also was oft falsch gemacht wird nach wie vor ist, wir machen RFP nur für oder eine Ausschreibung nur für POS. Ja. Und die Leute, die POS-Ausschreibungen dann vorbereiten, die schreiben die genauso wie vor 10 Jahren, ja, die Anforderungsliste. Und dann gibt es einen anderen Bereich für ein IT, der schreibt bereitet eine Ausschreibung für ein Order-Management-System vor. Ja. Und dann soll das irgendwie integriert werden. Ja. Und da entstehen diese jahrelangen Projekte, die sehr viel Geld kosten und am Ende sowohl beim Endkunden als auch bei den Mitarbeitern nur Frustrationen hervorrufen. Ja. Also dieses Thema darf man nicht den einzelnen Silos in dem Unternehmen überlassen. Ja, das muss tatsächlich zentral zusammengeführt werden und dafür gibt es eben mittlerweile auch die entsprechenden Plattformen, sodass man das nicht mehr als, sage ich mal, einzelne Projekte, die irgendwann mal zusammenfinden oder auch nicht, betrachten muss, sondern man kann das heute sozusagen in einen Aufwasch so verbessern, dass für alle Stakeholder was mit drin ist. Ja? Ja. Also als erstes freut sich selbstverständlich der Endkunde, denn die Warenverfügbarkeit ist besser durch NSI, selbstverständlich. Ja? Der Service ist besser, die Stores sehen besser aus. Als nächstes freut sich der Verkäufer. Also bei Newstore ist es so, wir haben ja Daten über alle unsere Brands. Da ist sagen wir mal, SaaS-Plattform ist, sind ja sozusagen die Datenstrukturen für alle unsere Kunden genau gleich. Ja? Das heißt, wir können die Trends auch alle beobachten in unserem Data Warehouse. Ja? Und wir wissen zum Beispiel, dass die Verkäufer, wenn sie, sagen wir mal, bei 100% wären vor dem Einsatz für Newstore, im Durchschnitt nach einem Jahr bei 135% Produktivität sind. Und die besten unserer Marken, oder die beste unserer Marke ist bei 168. Ja. Teilen der Welt auch ein Problem, aber in den USA ist es extrem. Ja. Weil während Corona dort viele Mitarbeiter in den Filialen sich umorientiert haben und nicht mehr in Retail zurückgekommen sind. Ja. Das heißt, die haben andere Jobs bekommen, die zumindest stündlich mehr zahlen als Retail, deutlich mehr zahlen als Retail. Ja. Und die Retailer müssen einfach mit weniger Mitarbeitern auskommen oder die Mitarbeiter sind teurer. Ja. Das heißt, diese Ressource, Mitarbeiter produktiver zu machen, ist absolut kritisch. Und diese produktiveren Mitarbeiter bekommen aber dann unter Umständen je nach Modell auch eine höhere Umsatzbeteiligung. Und sie können auch mehr Umsatz machen. Also alle gewinnen irgendwo da drin. Ja. Ne? Und letztlich, in allerletzter Endkonsequenz, das dauert eine Weile, bis man das alles sehen kann, ist das einfach für die, sagen wir, für die Unternehmensfinanzen ein viel besseres Modell, wenn der Warenbestand besser ausgenutzt werden kann. Ja? Das ist also der Endeffekt. Aber das dauert eine Weile, bis man das sieht. Die ersten beiden Effekte sind sofort. Ja.
Jetzt haben wir über Ware gesprochen oder über Warenbestand gesprochen. Ein anderes Asset sind die Kundendaten. Wie sammelt man die eigentlich ein, also über alle Kanäle connected hinweg? Stichwort Single Point of Truth.
Okay, also bei Newstore ist es tatsächlich so gegeben, und zwar, weil wir auf der einen Seite alle Daten in den Filialen natürlich erheben, ja, komme ich gleich nochmal dazu, aber wir verarbeiten ja auch die Bestellung der Website. Ja. Wir sind sozusagen das Order-Management-System für die Website und damit haben wir ein einheitliches Order-Management-System, was sich nicht vom POS unterscheidet. Ja? Und mal ganz praktisch gesehen, wenn ich als Endkunde zu Vince gehe und ich habe mal irgendwas online gekauft, ich habe auch irgendwas in Filialen gekauft, der Verkäufer kann das sofort auf dem Smartphone sehen. Ja, der hat praktisch eine Activity Stream mit den Dingen, die ich gekauft habe, die ich zurückgegeben habe, mit Bild und so weiter, sofort sichtbar. Was kaufe ich so? Was habe ich so zurückgegeben? Also wir machen diese Daten ganz pragmatisch dort, wo sie gebraucht werden, bei der Beratung einfach super einfach zugänglich. In den Filialen ist es so, die Bereitschaft der Kunden, ihre E-Mail-Adresse zum Beispiel zu geben, ist viel höher, wenn das ganz einfach geht und wenn es irgendeinen Vorteil hat. Ja. Was ich damit meine ist, wenn ich die Frage gestellt bekomme, also erstens, wenn ich praktisch nicht zu einer Kasse muss und ich werde dort im Laden bedient, wo ich jetzt gerade mich für irgendwas interessiere und ich werde gefragt, willst du den Beleg elektronisch haben? Ja, dann klar, sehe ich irgendwie ein, okay, dann muss ich jetzt nicht warten, bis irgendwas gedruckt wird und dann kriege ich eine E-Mail. Okay, so, dann kann das auf jeden Fall immer zu einem richtigen Kundenkonto hinzugefügt werden, diese Transaktion. Und das ist ja das, was wir letztendlich wollen. Wir wollen, dass alle Transaktionen von derselben Person in demselben Kundenkonto landen. Und das hat alle möglichen anderen Vorteile wieder, auch für den Endkunden. Zum Beispiel, dass der Kundenservice einfacher ist. Ja, ich kann also mit einer Ware in eine andere Filiale gehen und ohne Beleg und sagen, ich habe das dann dort und dort gekauft, das kann nachvollzogen werden, da kann mir geholfen werden. Ne?
Wie unabdingbar ist dann die Kunden-App?
Die Kunden-App setzt sozusagen nochmal einen oben drauf. Die Kunden-App ist für diejenigen Kunden, die sich als loyale Fans von einer Marke bezeichnen würden. Das betrifft dann nicht 100% der Kunden, sondern, sage ich mal, zwischen 10% und 40% von der Marke. Das sind aber diejenigen, die zum Beispiel Interesse haben an Early Releases, ja, oder der Möglichkeit, was vorzubestellen, was erst in einer Woche in den Filialen auftaucht. In einer Welt, wo die privaten Dinge alle auf dem Handy passieren, ja, ist das ein super Werkzeug, um mit einer Marke ständig in Kontakt zu bleiben. Und die App hat eben auch eine Verbindung in die Filialen hinein. Das ist das, was die Website nicht kann. Zum Beispiel kann ich den Warenbestand der Filiale ansehen. Ich kann mit der Filiale oder mit Mitarbeitern in der Filiale chatten. Entweder mit dem, der mir das letzte Mal geholfen hat, oder jemand, ich kann sehen, wer da gerade Dienst hat. Also es ist wie ein bisschen so eine Fernsteuerung, ja, für eine Filiale. Also die Funktion ist dort mit drin und es entsteht dadurch eine andere Bindung an die Marke. Die Website ist eigentlich, wenn man mal das zu Ende denkt, ein kalter, unpersönlicher Online-Katalog. Ja, der ist nicht viel besser als ein Papierkatalog mit Telefonnummer.
Und wie sind Ihre Erfahrungen? Wie hoch ist der Anteil der Kunden, die bereit sind, sich eine App zu den zig anderen Apps, die man auf dem Handy ja hat, noch herunterzuladen von einer Brand?
Ja, also es entspricht etwa dem, was man mit einer Kundenkarte hinbekommt. Wenn eine Marke noch keine Consumer-App hat, ja, dann dauert es natürlich irgendwie so ein Jahr, um die Basis aufzubauen. Also nach einem Jahr ist es zwischen 10% und 40%. Ja. Unser Bester macht 40. Ja, von E-Commerce.
Aber das verraten Sie nicht, wer das ist.
Würde ich jetzt so nicht machen wollen, aber das Interessante dabei ist, die Kunden, die sich die App runterladen, das sind ja bekannte Kunden oft, die schon eine Weile eine Historie bei der Marke haben. Ne? Die kaufen mit der App mehr. Ja? Und zwar etwa 20% als über Mobile Web in der Vergangenheit. Ja? Also das ist deshalb interessant, weil diese Kohorte an Kunden, die sich als loyal und Fan von der Marke bezeichnen würden, haben es dort in der App viel einfacher, was zu kaufen. Ja? Die App bietet ein viel besseres Einkaufserlebnis, weil sie zum Beispiel viel mit Videos arbeitet. Ja? Da gibt es Video-Lookbooks da drin. Ja? Oder weil sie den Bezahlvorgang nochmal wesentlich vereinfacht gegenüber einer mobilen Website. Ja? Die App ist ja ständig angebunden. Ja? Da gibt es ja keine Frage, wer der Kunde ist. Wenn man die runtergeladen hat, einmal benutzt hat, dann ist es klar.
Ihre Kunden, ich habe mal ein bisschen auf Ihrer Website gestöbert und gesehen, es sind wenn man Fashion Brands ist dann Scotch & Soda, G-Star, Sie haben Vince genannt. Das heißt, Sie arbeiten also direkt mit Marken, also mit den Brands und den vertikalen Playern wie ein Tom Taylor. Jetzt ist hier in Deutschland der Markt ja stark geprägt durch mittelständische Modehäuser, Multilabelhändler. Wie schätzen Sie das Potenzial des Multibrand-Handels für Omnichannel ein?
Ja, also wenn diese Modehäuser Omnichannel nicht anbieten, dann sind sie ziemlich schnell weg. Ich glaube sogar, dass einige von denen dort schneller waren als die vertikal integrierten Marken. Denn Service ist bei so einem Multibrand Modehaus natürlich viel wichtig, hat einen viel höheren Stellenwert als bei einem Monobrand. Ja. Aber dieses Geschäftsmodell ist kein Wachstumsmarkt. Ja. Woran liegt das? Eigentlich alle Marken, nicht nur im Modebereich, sondern auch in anderen Bereichen wie Spielzeug, Schmuck, Accessoires, also alles, was Konsumenten kaufen und wo eine Marke wichtig ist, was kein Commodity ist, ja, möchten letztendlich den Anteil an Direct-to-Consumer-Business erhöhen. Ja. Die haben alle Strategien, um den von, sag ich mal, im Durchschnitt ist er weltweit 35% auf 70-80% zu bringen. Ja. E-Commerce war die erste Möglichkeit, das zu tun. Das gibt es nun schon seit, weiß ich nicht, deutlich mehr als 20 Jahren. Wir haben auch alle nicht mehr an Partner rausgegeben, sondern E-Commerce unter der Marke machen alle Marken selber. Ja. Während das mit dem Verleihgeschäft ist das anders. Ne? Also da hat man erst in den letzten Jahren erkannt, dass es wichtig ist, den Retail mit eigenen Filialen zu betreiben. Und da gibt es einen Shift von Partnermodellen oder Modellen mit Franchise hin zu eigenen Filialen. Ja. Und wenn man eigene Filialen hat, dann ist es ja völlig klar, dass der Endkunde erwartet, dass es Omnichannel ist. Ja. Weil ich kaufe nichts online und dann kann ich das nicht umtauschen im Laden. Also die müssen sowieso von Anfang an Omnichannel machen. Ja. Deswegen ist dieser Markt der Monobrands ist für uns interessanter. Weil es gibt mehr als Multibrand Department Stores. Sie sind in einer Geschäftstransformation, wo der Anteil an Direct-to-Consumer steigen soll. Ja. Es gibt besonders krasse Beispiele, wo man das sehen kann. Zum Beispiel hat vor ein bisschen mehr als einem Jahr Nike beschlossen, Footlocker das Vertriebsrecht zu entziehen. Ja. So, warum? Das ist ja ganz klar, weil bei Footlocker gibt es nur die Sneaker. Ja. Nike hat mittlerweile genügend Filialen und Nike sagt schlichtweg, nein, ich möchte, dass wenn jemand Nike kauft, die gesamte Markenwelt zu Gesicht bekommt und nicht nur die Sneaker. Ja. Und da Footlocker das nicht macht, dann ändern wir jedes Geschäftsmodell auf diese Weise. Ja. Und das ist ein drastisches Beispiel, was stark durch die Presse gegangen ist, aber ähnliche Entwicklungen, etwas inkrementeller, sehen wir überall. Also es wird natürlich immer in einem Land wie Deutschland eine Handvoll sehr gute, eher im Luxussegment sich bewegende Modehäuser geben, die so ein Multi-Brand-Resale-Model haben. Ja. Aber nicht
viele. Also dann so ein Bräuninger.
Aber es gibt nicht viele Bräuningers.
KDW versucht es jetzt.
Das KDW ist das KDW, aber die stehen sich da auch irgendwie selbst im Wege. So die Sachen, die am meisten Sinn machen würden, auch für den Endkunden, die lassen sich halt nicht so gut organisieren. Also wenn ich zum Beispiel durch das KDG gehen will und am Ende einmal bezahlen will, das geht ja da auch nicht so ohne weiteres. Also schon ziemlich, die Kundenexperience ist ziemlich fragmentiert da drin. Ne?
Was würden Sie denen raten?
Es ist schwer für das KDW, einen sinnvollen Online-Auftritt zu entwickeln. Das klappt vermutlich so nicht. Ja? Ja, weil dafür gibt es doch zu viele ständige Änderungen und die einzelnen Marken kann man ja auch online kaufen, bei den Marken selbst. Ja? Also da bin ich mir nicht so sicher, dass das so der Bringer ist an der Stelle, ja. Aber man kann viel mehr an Omnichannel Services anbieten, die auch digitalisiert sind, direkt in der Fläche. Also zum Beispiel bin bei einem dieser Brands und kaufe was von woanders geschickt wird. Ja. Das ist momentan nicht immer so einfach, weil da gibt es Streit. Kriegt jetzt das KDW da was davon oder nicht? Weil das ist ja nicht keine POS-Transaktion. Genau, ja. Oder es wird eben drauf bestanden, nein, das muss alles über das KDW-System laufen, aber das KDW-System kann dann bestimmte Sachen nicht. Ja. Das ist sehr getrieben von dem, was KDW will und was die Marken mitmachen und nicht so sehr davon, was für den Kunden sinnvoll wäre.
Sie haben ja drei Unternehmen gegründet, jeweils in Märkten, die Sie im Grunde genommen erst erschaffen mussten. Also Sie waren First Mover und es gab da eigentlich außer Ihnen kaum jemand. Wie schafft man das, vor allen anderen zu sein? Was ist Ihre Erfolgsformel?
Also, unter anderem braucht man dazu viel Geld von Investoren. Ja, klar, wenn der Markt noch nicht da ist, auch man kann sich vorstellen, dass es den Markt gibt und kann die kann die einzelnen Trends irgendwie sehen, dort etwas zu entwickeln, was dann, sage ich jetzt mal, genau zur richtigen Zeit fertig ist. Ja? Was einem so ganz auch nie gelingt, ja, übrigens.
Mit New Store waren Sie ein bisschen früh.
Da waren wir ein bisschen früh. Das ist, jetzt sind wir an der Stelle, wo sagt, ja, genau so muss das gehen. Das sagen sie übrigens auch die Industrieanalysten. Also Gartner sagt momentan, ja, genau so muss man das machen. Ja? Aber 8 Jahre später, ja. Ja, aber gut, ich meine, ich versuche als Unternehmer immer auf der einen Seite was muss man da sehen? Man muss eine oder mehrere große ungelöste Probleme irgendwie verstehen, zu denen man einen besonderen Zugang hat. Ja? Und bei New Store war es so, wir haben über E-Commerce gelernt, was möglich ist. Und dieselben Marken, die E-Commerce dann wirklich sehr, sehr, sagen wir mal, professionell betrieben haben mit Demandware, ja? Oder mit Salesforce Commerce Cloud später, ja? Die alle unsere Werkzeuge eingesetzt haben, die Merchandising-Tools und so weiter. In den Filialen sah das aus wie in den 80er Jahren. Ja? Also Karten, Hardware-Kassen von NCR oder IBM und dies und jenes und 15 verschiedene Komponenten auf den Checkout-Tischen, ja, mit Scanner, dies und jenes. Es sah aus wie in einer IT-Werkstatt oft. Ja. Und da haben wir gesagt, okay, also wir wissen, wie das in E-Commerce geht. Was davon lässt sich denn jetzt anwenden auf das Filialgeschäft? Das kann man da anders machen. Ja. Und es sind sofort Sachen aufgefallen, wie das. Der Warenbestand ist ja gar nicht, die wissen ja gar nicht, was sie da haben. Niemand weiß so genau, was in den Filialen ist. Oder wir haben gesehen, dass Endkunden zunehmend mit einem Handy in der Hand in eine Filiale reinkommen und sagen, ich möchte genau das hier. Habt ihr das? Sagen, nee, das haben wir nicht im Lager. Oh, gehen wir wieder. Ja, anstelle von zu sagen, das kann ich sofort. Also diese Mobile, ja, dass Mobile etwas bewirken würde. Also dann hat Apple gesagt, okay, wir gehen das Mobile Payment rein, ja, das, wann war das? 2014, glaube ich, in dieser Zeit, ja. Und dieses Zusammenfallen von diesen drei Trends, ja, also die Erkenntnis, was in der Digitalisierung in E-Commerce möglich ist, lässt sich zum großen Teil auch auf die Filialen anwenden. Wenn man einfach sagt, okay, die Filiale ist ein 3D-Katalog, wo man die Sachen nur anfassen kann, aber alles andere kann man betreiben wie im E-Commerce, ja. Also auch Ship from Store, ja. Das Verständnis, ein Grund davon, warum die so weit zurück sind, ist, dass die Verkäufer keinen Computer haben. Es ist lächerlich einfach. Ja? In jedem anderen Job, wenn man jetzt ein Bankangestellter ist, hat man einen Computer. Ja? Aber die Verkäufer haben keinen Computer. Die müssen sich die Kasse teilen. Das war ganz klar, dass da eine Möglichkeit liegt. Und Mobile war aber auch die einzige sinnvolle, also das Smartphone war die einzige sinnvolle Computergattung, ja, weil man kann die ja nicht mit einem Laptop rumlaufen lassen oder ein iPad, braucht man auch beide Hände dafür. Das ist womöglich nicht das Richtige. Und dann die elektronischen Bezahlsysteme, die auch über das Handy kamen. Also ich habe dann gedacht, okay, wenn man mit dem Handy bezahlen kann, dann wird es auch eines Tages möglich sein, auf einem Handy zu bezahlen. Ja? Und ich meine, wir haben das anfangs gemacht über so einen QR-Bezahllink, ja. Das konnten wir relativ schnell dann, das haben wir auch patentieren lassen. Und wir haben dann mit Apple und unter anderem zusammengesetzt und gesagt, wäre das nicht besser, wenn das auch gleich ein Terminal wäre. Ja. Und hat eine Weile gedauert, aber Apple hat es letzten Endes auf den Markt gebracht und wir waren die Ersten, die es eingebaut hatten. Ja. Und verstehen Sie, diese Trends, die waren irgendwie damals schon klar. Die konnte man einzeln beobachten. Ja. Und man könnte auch irgendwie sehen, wenn die alle zusammenfinden und dadurch E-Commerce und die Filialen zusammenwachsen, ja, indem sozusagen die Erfahrungen, die Technologien von E-Commerce in die Filialen Einzug halten und das alles eins ist. Ja? Und dass Mobile ein Enabler ist, ein Mobile Payment ein Enabler ist, das war schon klar. Und Technologieinvestoren lassen sich unter Umständen aufgrund der Erfahrung, die wiederum haben, sind ja auch oft ehemalige Technologieunternehmer, von solchen komplexen Zusammenhängen überzeugen oder die machen dann eine Wette da drauf. Und auf diese Weise kann man es eben dann eben vor der Zeit entwickeln. Und ohne das kann man als Startup auch überhaupt nicht zum Marktführer werden. Das ist einfach nicht möglich.
Wie ist denn aktuell die Wettbereitschaft der Investoren?
Momentan ist sie auf null. Also die Kombination aus den Zinserhöhungen und dem Ukraine-Krieg haben sie praktisch, vor allem die Zinserhöhung, haben sie es mehr oder weniger seit 1,5 Jahren gibt es kaum Geld für Startups oder zumindest für Growth also für Wachstumsunternehmen, die schon eine gewisse Größenordnung erreicht haben, wenn die größere Beträge brauchen, ist momentan sehr schwierig.
Ja, was machen Sie jetzt?
Gut, wir haben ein Geschäft gebaut, rechtzeitig. Die Investoren, die wir haben, die sind uns treu, ja, die investieren da auch weiter rein. Wir können jetzt wahrscheinlich Geld nicht so günstig bekommen, wie wir das vor 2 Jahren bekommen hätten, aber wir können demonstrieren, dass das eines Tages alle Filialen von Monobrands mit Smartphone-Apps betrieben werden, dass wir da ganz vorn dran sind. Und wir können es auch mit Zahlen unterlegen und wir können zeigen, dass unsere Geschäftsmodelle funktionieren. Also wir sind jetzt, sag ich mal, so fein raus. Ja? Auch wenn es schön wäre, wenn wir schneller wachsen könnten durch Zugriff auf billigeres Geld, aber das ist eben momentan nicht zu haben.
Und wo geht die Reise hin? Was kommt als nächstes im Fashion Retail?
Da gibt es ein paar wirklich, also bei Fashion Retail speziell, da gibt es ein paar wirklich interessante Dinge, die AI-Technologien zur Generierung von Bildern oder Videos nehmen in einem solchen rasanten Tempo an Fähigkeiten zu. Das wird eine Menge Einfluss auf das, auf die Produktivität von, sag mal, den Model, von der Modellabels haben. Also da mal ein Beispiel. Man muss in Zukunft nicht unbedingt Models beschäftigen und Fotoshoots machen. Ja, man kann die kompletten Fotoshoots generieren. Und zwar einfach durch verbale Beschreibung von, was man da sehen will. Ja. Da gibt es jetzt schon Tools, die in der entsprechenden Kombination zusammen das können, wie Midjourney. Das nächste wäre dann, man kann mit wenigen Fotos einer Person und wenigen Katalogfotos von der Ware die Person anziehen. Und zwar so, dass das komplett echt wirkt. Zunächst als generierte Fotos, ja, aber später auch als Videos. Also man kann sich sozusagen selbst als Model in, ja, wie soll man sagen, in Klamotten, die man gar nicht anhat, über den Laufsteig laufen sehen. Ja. Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit für die Filialen, den Leuten, die nicht wegen jedem Versuch zur Kabine gehen wollen, zu ermöglichen, zu zeigen, hier, so würde das bei Ihnen aussehen, kann ich mal 2 Fotos machen und dann zeige ich Ihnen das. Ja. Also das wird auf jeden Fall kommen. Und dann generell die Automatisierung und damit die Einsparung einfach auch an Investitionen beim Erzeugen von Katalogen, ohne dass man Fotoshoots braucht. Ja. Das wird massiv sein. Also gerade für kleine Labels, die es das so nicht leisten können. Ne.
Welche Relevanz messen Sie dem Metaverse für den Fashion Retail zu?
Das Metaverse, das ist sowas, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass es mal eine ganz große Rolle spielen wird, aber man kann nicht so genau sagen, wann. Dazu möchte ich ein Beispiel nennen. Ja. Ich habe in den späten 90er Jahren den ersten BMW mit Sprachsteuerung gehabt, war einen der ersten. 5er BMW und HDM Sprachsteuerung. Ne? Der hat nie was verstanden. Also es war praktisch unmöglich. Also nicht mal buchstabieren ging so richtig. Ja? Und es hieß immer, da gibt es ein Software-Update und dann geht das besser. Ja? Das Software-Update kam natürlich nie. Und es hat im Grunde genommen, ja, ich soll mal sagen, es hat 25 Jahre gedauert, bis Spracherkennung vernünftig funktioniert. Jetzt ist sie sehr gut. Ja? Aber das hat man damals nicht sagen können. Damals dachte man, das ist in 2 Jahren erledigt, dann geht das. Ja? Aber war nicht so. Ja? Und so ähnlich ist das bei dem Metaverse. Das kann man nicht genau sagen, wie lange es dauert. Man kann für Einzelanwendungen wie Gaming sagen, okay, hat einen Sinn und Game-Konsolen sind demnächst vorwiegend VR-Headsets. Ja? Aber die eigentliche Anwendung meiner Ansicht nach ist nicht Virtual Reality, sondern Augmented Reality. Ja? Weil Virtual Reality bin ich komplett von der Umwelt abgeschnitten. Dafür wird es einfach weniger Einwendung geben, denn da geht ja noch nicht mehr eine Videokonferenz, weil da kann ich zwar die anderen sehen, aber ich selber habe so ein Ding auf dem Kopf. Ja. Bei Augmented Reality sehe ich ja Dinge eingeblendet, als wären sie da, aber sie sind nicht in Wirklichkeit da. Und womöglich kann man das mal so machen, dass die Geräte dazu nicht mehr sichtbar sind. Also das ist in eine normale Brille integriert oder in eine Kontaktlinse. Aber ich glaube, dahin muss es auch kommen. Und wenn es nicht dahin kommt, wird es keine Breitenanwendung haben. Ne. Und die Hürden, die zu nehmen sind, von der Hardware-Seite, ja, um das in eine Kontaktlinse zu bekommen, ja, oder in eine normale Brille, sodass man es nicht sieht, ja, die sind sehr hoch. Also das ist mal ein Fall, wo die Software-Seite schneller ist als die Hardware. Also auch bei den VR-Headsets, ist hardwaremäßig immer noch nicht richtig gelöst, weil die Pixeldichte, die man braucht, damit das Auge keine Pixel sieht, bei einer, sag ich mal, relativen Nähe, weil wir ja nicht so ein riesen VR-Headset aufsetzen, sondern es muss irgendwie ein bisschen näher am Gesicht sein, damit man nicht vornüberfällt, das ist technisch einfach noch nicht so möglich. Man hat dann immer ein eingeschränktes Gesichtsfeld oder man sieht die Pixel oder beides. Da ist noch eine Menge zu tun, bis das ein Niveau erreicht, wo es jeder nutzen würde. Aber trotzdem ist es natürlich richtig, die Frage ist, was kommt nach dem Smartphone? Ja? Und eigentlich müsste es AR sein. Ja? Also nach dem Smartphone kommt, man braucht keinen Bildschirm mehr, den man mit sich herumträgt, rausholt, wo man drauf guckt, ja? Sondern alles, was man Informationen gern will in dem Moment, hat man in seinem Blickfeld, ohne dass man auf den Bildschirm guckt. Und das ist die eigentliche Anwendung. Ja? Die wiederum hat dann ganz viele Möglichkeiten. Ja? Also da kann man alles Mögliche damit machen. Also angefangen von E-Commerce kann man damit machen, man kann Navigation damit machen, man kann alles, was man auf dem Smartphone praktisch macht, E-Mail, was auch immer, wesentlich eleganter, ohne dass man dieses Gerät in diesem Formfaktor braucht. Mhm. Also es könnte dann durchaus sein, dass man außer so einer Art Apple Watch und der Brille nichts mehr weiter braucht.
Ich sehe schon. Und dann gründen Sie das nächste Unternehmen.
Ich habe noch genug mit Newstore zu tun. Das macht gerade auch sehr viel Spaß.
Ja. Ja, wir schauen uns das auf jeden Fall an und begleiten Sie da. Zum Abschluss noch eine Frage, die wir alle unseren Gästen stellen. Wen würden Sie gern einmal Textilwirtschaft-Podcast hören?
Vielleicht könnte man da mal so einen der Top-AI-Macher. Mit Namen muss ich noch überlegen, wen man da nehmen würde. Aber das ist bestimmt ein Thema, das gerade Mode extrem beeinflussen wird. Viele im Modebereich glauben noch immer, dass Technologie für sie keinen großen Stellenwert haben muss. Das ist aber nicht so.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Schambach, dass Sie zu Gast waren im Textilwirtschaft-Podcast und dass wir zu Gast im Newstore-Headquarter sein durften. Das war der Textilwirtschaft-Podcast. Ihnen hat gefallen, was Sie gehört haben? Dann abonnieren Sie und bewerten Sie uns gern. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.